herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen-Bremerhaven und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute habe ich Felix Ahlers, den CEO der Firma Frosta, bei mir zu Gast. Frosta ist eine bemerkenswerte Erfolgsstory. Das Unternehmen hat seine Wurzeln im Fischereihafen in Bremerhaven, wo Felix' Großvater einst im Hochseefischfang und Vertrieb begann. Heute ist Frosta Marktführer bei Tiefkühlprodukten und wir schauen uns heute mal genauer an, worin eigentlich das Erfolgsrezept von Frosta besteht. Los geht's!
Hallo Felix, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo.
Hallo, wir treffen uns an einem wunderschönen Tag im wunderschönen Bremerhaven. Schönes Wetter draußen, 20 Grad. Ich habe ganz vergessen, wie schön Bremerhaven eigentlich sein kann, wenn das Wetter mitspielt. Mhm, ja. Bist du häufig und oft hier
in Bremerhaven? Ja, eigentlich unterwegs? 2 Tage die Woche bin ich direkt hier in Bremerhaven.
Ja, einen großen Hauptsitz kann man nicht sagen, denn ihr seid verteilt. Ihr habt in Hamburg ein Büro, ihr habt auch in Polen eine Niederlassung. Das heißt, es ist ein bisschen dezentraler organisiert bei euch.
Ja, wo ist jetzt das Headquarter oder die Zentrale?
Schwer zu sagen bei euch.
Haben wir eigentlich gar nicht mehr, weil das kommt immer darauf an, wo sind die Mitarbeiter, die etwas können und die sich für etwas verantwortlich fühlen. Mhm. Und das variiert ja auch von Jahr zu Jahr.
Und war das bei euch schon immer so? Ob das immer schon das die Philosophie war oder war es früher mal anders?
Nee, früher war Bremerhaven wirklich so das die Zentrale, genau. Mhm. Aber das verfließt jetzt ein bisschen, weil wir eben einige Dinge auch in Polen machen, weil wir einige Dinge in Hamburg machen. Und das ist eigentlich auch ganz gut so, zumal ja auch gar nicht mehr so viel die Leute an jeden Tag im Büro sein müssen. Und damit ist das auch ein bisschen anders, als es vor 5 Jahren war.
Ja, seid ihr auch ein bisschen noch bei diesem Homeoffice-Ansatz geblieben und nicht wieder so stark zurückgefahren, wie das bei vielen Unternehmen der Fall ist?
Ja, wir haben schon sehr darauf geachtet, dass wir unsere Büros wirklich sehr schön machen, damit die Leute auch kommen. Nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie Lust dazu haben. Mhm. Und das war uns auch gerade nach Corona wichtig, dass das wieder passiert, weil ich glaube, wenn man gerade innovativ arbeitet, dann braucht man eben auch diesen Austausch, der nicht nur vor dem Bildschirm stattfindet, sondern der eben auch spontan mal vor der Kaffeemaschine stattfindet. Da entstehen Ideen, die sonst so in einem Standard-Meeting nicht so entstehen würden, wenn das rein virtuell ist.
Ja, und hier in Bremerhaven habt ihr ja auch sehr, sehr starke Wurzeln. Hier ist ursprünglich mal das Unternehmen mal gegründet worden von deinem Großvater.
Ja, genau. Gar nicht mein Großvater, sondern eigentlich mein Vater. Mein Großvater hatte so einen kleinen Frischbetrieb gekauft. Und das waren 20 Leute zu Beginn. Die haben eben hier den frischen Fisch gekauft und dann auch in den Handel gebracht. Und mein Vater hat das dann irgendwann auf Tiefkühlkost umgestellt.
Ja, also die Hochzeit des Bremerhavener Hafens und der Seeschifffahrt und der Fischerei.
Ja.
Spannend. Aber ihr kommt gar nicht aus der Region, sondern ihr kommt aus Nordrhein-Westfalen. Also sozusagen habt ihr hier eingekauft in Bremerhaven.
Ja, genau. Mein Vater ist dann irgendwann hierher gekommen, weil mein Großvater hatte eben dann auch Schiffe gehabt. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Dann musste er die wieder verkaufen und dann ist aber noch diese Produktion hier von dem Fisch übergeblieben. Und das hat mein Vater dann interessant gefunden und ist er hierher gegangen, um das hier dann direkt zu managen.
Und das Geschäft war auch damals schon, also als dein Vater anfing, als Frosta gegründet wurde, war es schon Tiefkühlkost für zu Hause?
Nee, ganz zu Beginn war es wirklich reiner Frischfisch. Also da wurden hier ja noch auf der anderen Seite von den Kais wurden hier die Fische angelandet, frisch, wurden dann in den Lagerhallen filetiert. Und das hatte er dann auch noch mitgemacht und dann eben weiterverkauft. Und ich erinnere noch aus der Zeit, da kam er auch immer nach Hause und hatte immer einen sehr strengen Fischgeschmack in seinen, Fischgeruch in seiner Kleidung. Aha. Genau, und das gibt es ja heute gar nicht mehr. Also wenn man hier nach Bremerhaven kommt, riecht es nicht mehr nach Fisch.
Komisch, da haben wir eine Gemeinsamkeit. Mein Vater, also ich bin gebürtiger Bremerhavener, wohne seit vielen, vielen Jahren nicht mehr hier. Ja. Aber mein Vater hat früher auch am Fischereihafen gearbeitet, auch in einer kaufmännischen Funktion, aber kam immer nach Hause und stank immer nach Fisch.
Ja, genau.
In der Tat, das ganze Auto und so weiter, das war also eine spannende Zeit. Oder auch die Buslinien beispielsweise, die öffentlichen Busse, die in Richtung Fischereihafen fuhren, die waren immer sehr stark zu erkennen an dem ganz besonderen Geruch.
Ja, ja, genau. Ja, und das war ja eigentlich verrückt, weil der Fisch war ja traditionell immer sehr günstig in Deutschland und musste auch günstig sein, weil er sich dann gegen das Fleisch, Deutschland war ja eigentlich immer ein Fleischland, durchsetzen musste und musste eigentlich immer günstiger sein als Fleisch. Und das hat dazu geführt, dass die Fischer, die dann günstig den Fisch anbieten mussten, länger rausfahren mussten und nicht so schnell wieder reinfahren konnten, weil die Fahrten waren natürlich teuer. So, und dadurch wurden diese Fischfahrten länger und dadurch wurde der Fisch noch älter. So, und das hat mein Vater dann auch so miterlebt und er mochte das dann eben eigentlich auch nicht. Und irgendwann hat man dann in den 60er Jahren diese Fangschiffe entwickelt, wo der Fisch eben direkt an Bord gefrostet wurde. Und das gibt es eigentlich auch erst seit den 60er Jahren und das hat er dann irgendwie total interessant gefunden. Und in der Zeit hat er das auch dann umgestellt auf Tiefkühlkost.
Ja, und wann ging es dann richtig los tatsächlich mit so Fertiggerichten für zu Hause? Das war ja auch damals sehr untypisch. Viele Leute hatten damals keine Gefriereinheiten beispielsweise. Das musste sich ja noch alles entwickeln. Da war ja sozusagen noch Grünfield damals.
Ja, ja. Also das war noch der Zeit, glaube ich, selbst in den 90er Jahren gab es bei Aldi noch keine Tiefkühlkost. Das hat Aldi auch erst wirklich relativ spät eingeführt. Wahnsinn. Aber es war eben nicht Standard, dass jeder das hatte, das stimmt. Und die Gerichte haben wir in den 80er Jahren eingeführt. Aber die ersten 20 Jahre war es reines Fischgeschäft.
Mhm. Gefrorener Fisch, den ihr aber heute auch noch habt, ne? Beispielsweise.
Ist immer noch groß.
Wir haben hier prominent eine Packung Fischstäbchen, keine gefüllter, sondern nur die Attrappe stehen.
Ja, sind wir, das ist tatsächlich, Fischstäbchen sind auch unser zweitgrößtes Produkt. Sind wir auch sehr stolz, weil wir gerade von Stiftung Warentest Testsieger geworden sind. Ja. Beste Fischstäbchen in Deutschland.
Gegen die Konkurrenz von gegenüber, habe ich gerade gesehen. Iglo-Logo prangt gegenüber auf der anderen Straßenseite.
Genau.
Das hier ist das deutsche Zentrum für Fischstäbchen, ist hier genau an dieser Straße. Ja. Lunedeich, Bremerhaven. Ja,
ja. Nee, aber das ist immer ein großes Produkt gewesen, aber es ist in den letzten Monaten nochmal deutlich größer geworden, nachdem wir dieses Testergebnis hatten.
Ja, das glaube ich, Und du hast das Unternehmen jetzt ja von deinem Vater übernommen. War das von vornherein immer schon klar? War das geplant? Gab es eine Nachfolgeregelung oder wie bist du in die Rolle reingekommen?
Ja, bei mir war es ja so, dass ich als Kind immer sehr gerne kochen mochte. Und dann habe ich nach der Schule auch direkt eine Kochlehre in Frankreich gemacht und hatte dann Glück, dass ich beim Koch war, Emile Tabourdieu, der ist jetzt gerade gestorben, mit zwei Michelin-Sternen, also der wirklich gut war. Und wir auch alles wirklich selbst gemacht haben. Also wir haben die Fonds selbst gekocht. Wir haben die Fische ganz bekommen und auch entsprechend filetiert. Also ich habe wirklich von Anfang an alles gelernt und habe eben so einen guten Überblick bekommen, erstmal, wie man eigentlich auch traditionell kocht und wie man das in einer größeren Küche macht. Mhm. Und das war schon eine total interessante Zeit und hat eben mir später dann auch geholfen. Aber ich war eben immer fasziniert irgendwie von Kochen und Küche und Essen.
Aber hättest du dir auch vorstellen können, damals dann zu bleiben, dann ein eigenes Restaurant aufzumachen beispielsweise?
Ja, das war aber so kurz. Ich habe ja in Frankreich gelernt, habe dann noch in Italien gearbeitet, in Rom, in einem Fischrestaurant auch, für ein halbes Jahr. Und dann hatte ich ein Angebot, nach Tokio zu gehen, da war ich ja erst 21. Aber dann habe ich irgendwann gesagt, so, das Kochen ist schon wirklich auch sehr anstrengend, weil man natürlich rund um die Uhr kocht. Man kocht immer alle anderen Freizeit haben, also an den Wochenenden, Feiertagen. Und sehr spät nachts, dann auch jede Nacht eigentlich.
Die Lebenserwartung von Sterneköchen ist überschaubar.
Ja, ich meine, es ist, glaube ich, eine Frage. Also man hat dann eben mit vielen Leuten, die man sonst vielleicht gerne trifft, hat man schwierig Kontakt, weil die dann immer genau dann frei haben, wenn man selbst arbeitet. Mhm. Und das so über 2-3 Jahre, wenn man jung ist, war dann eben nicht immer so attraktiv. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt studiere ich eben auch nochmal und lerne was anderes kennen. Und bin aber dann in der Lebensmittelindustrie eigentlich immer geblieben. Also ich bin auch nach dem Studium, habe ich dann in Italien einem Pasta-Produzenten angefangen im Vertrieb. Also auch da fand ich irgendwie den Kontakt zu Lebensmitteln immer interessant.
Aber nochmal die Frage, hast du alle diese Schritte gemacht? Die klingen ja so ein bisschen, als wenn man sich auf was anderes vorbereitet. Also jetzt im Rückblick, ja, total super, dass man mal eine Kochlehre gemacht hat und in tollen Restaurants gearbeitet hat und in der Lebensmittelbranche mal reingerochen hat. Das klingt so wie eine Vorbereitungsfahrt.
Ja, es war aber nicht wirklich so. Also es war eher so, dass ich immer, also erstens hatte mein Vater da nie irgendwie so versucht, das mich da zu beeinflussen, sondern ich habe das eigentlich mal wirklich frei gewählt. Und gleichzeitig hatte ich mir nicht so einen richtigen Plan gemacht, dass ich sage, so mit 30 mache ich dann das. Mhm. Das hat sich eigentlich eher dann ergeben. Und ich habe ja dann, nachdem ich dann in Italien noch 3 Jahre gearbeitet habe, übrigens in der gleichen Pasta-Produktion, die auch damals die Pasta geliefert hatte für das Restaurant, in dem ich gearbeitet hatte. Also da gab es auch eine Verbindung. Auf jeden Fall in dieser Pasta-Produktion, Del Verde hieß es, habe ich eben 3 Jahre gearbeitet. In der Zeit haben wir hier auch durch das, was ich dort gelernt habe, eben eine eigene Pasta-Linie für Frosta gekauft. Und danach bin ich ja nochmal zu einem Studium nach Amerika gegangen. Dann war ich bei Sheraton und dann ergab sich eben eine Gelegenheit, bei Frosta in Polen zu starten, weil wir dort ein Werk von Unilever gekauft haben. Mhm. Das war eine kleine Produktion in Bydgoszcz. Da hatten wir auch schon viele Fischprodukte, die Iglo schon eingeführt hatte, und das wollte Unilever nicht mehr weitermachen. Das haben wir übernommen 1999, und so bin ich dann mehr oder weniger durch diese Gelegenheit dann eben auch zu Frosta gekommen.
Ja, und nochmal so ein bisschen in die Unternehmenshistorie nochmal ein bisschen zu schauen. Ich glaube, ein wichtiger, entscheidender Wegmoment war, als ihr das Reinheitsgebot eingeführt habt.
Genau.
Als ihr bewusst entschieden habt, wir verzichten auf jegliche Zusatzstoffe.
Ja.
Und so weiter und so fort. Da wurde schon viel drüber geschrieben und schon viel drüber berichtet. Vielleicht noch aus deinem Mund nochmal, was war das damals für eine Entscheidung, die ja auch nicht einfach war und wirklich eine schwierige Entscheidung, die das Unternehmen fast, fast runtergebracht hätte.
Ja. Ja, genau. Das war eigentlich, ich habe mich dann ja auch erst wirklich 1999, als ich dazu kam, wirklich näher mit dem ganzen Thema beschäftigt. Und da gab es eben so ein paar Schlüsselmomente. Also erstmal war es ohnehin nicht eine einfache Zeit damals, weil wir waren immer, hatten eigentlich wirklich kein Alleinstellungsmerkmal mehr, und es ging eigentlich auch eher bergab als bergauf. Und dann gab es eben so ein paar witzige Situationen, eher traurig, aber es war eben so, dass niemand von uns selbst die Produkte gegessen hat. Also wir haben Unmengen an Lebensmitteln und Gerichten hergestellt, aber niemand hat sie gegessen. Und als ich mittags mir dann selbst mal ein Gericht gemacht habe, haben mich alle angeguckt und haben gesagt, warum ich sowas essen würde. Oh ja, und das war schon echt sehr, sehr absurd, und das war auch wirklich, dass ich mir überlegt habe, wie soll das eigentlich weitergehen. Und gleichzeitig hatten wir dann mal so ein Event, wo wir Kunden eingeladen hatten und hatten dann einen großen Tisch aufgebaut mit einem Buffet. Und ich habe dann aber auf dem Buffet gesehen, dass da nicht unsere eigenen Produkte drauf lagen, sondern irgendwelche Produkte von irgendwelchen Restaurants, die geliefert hatten. Und da habe ich dem Vertriebschef gesagt, warum wir denn nicht auch unsere eigenen Gerichte damit anbieten an unseren Kunden. Und da hat er mir ganz ernsthaft gesagt, ja, es gibt eben Dinge, die isst man, und es gibt Dinge, mit denen handelt man. Also das war wirklich so absurd, und das hat er nicht als Witz gemeint, sondern hat wirklich ernsthaft gesagt, dass man eigentlich sowas, was wir herstellen, nicht wirklich selbst isst, sondern dass man eigentlich nur, dass es nur darum geht, damit Geld zu verdienen. Ja, und das waren so absurde Dinge. Und das war
vor allem, das war nicht eine geschmackliche Sache, sondern die wussten am Ende auch, was reingeht in sozusagen so, in so ein Produkt. Und damit auch wahrscheinlich ein bisschen Problem.
Genau, und da wir selbst wussten, was da reinging, und wussten, dass es eben nicht gut war, haben wir es eben auch nicht gegessen. Mhm. Und das Problem war eben, dass wir, wie alle anderen, eben massiv Zusatzstoffe eingesetzt haben. Und das entstand ja dadurch, dass wir immer mehr, dadurch, dass es eben nicht so gut funktionierte, auch im Handel, der Handel uns jedes Mal gesagt hat, ihr müsst billiger werden. Dann sind die Vertriebsleute zurückgekommen zu den Produktentwicklern, und die haben gesagt, ja, dann müssen wir eben noch mehr Zusatzstoffe einsetzen. Wir müssen eben echte Zutaten ersetzen durch irgendwelche Aromen, Stabilisatoren, Verdickungsmittel. Und es wurden immer mehr Zusatzstoffe, und die Produkte wurden immer schlechter, immer billiger, aber sie schmeckten noch immer schlechter, und sie waren auch natürlich immer weniger natürlich. Und das war so ein Kreislauf, den man überhaupt gar nicht mehr sich vorstellen konnte, wie man das eigentlich durchbricht. Und das war eben dann so 1999, 2000, und da haben wir gesagt, so kann das nicht weiter funktionieren, und haben dann eigentlich gesagt, das, was wir in der traditionellen Küche ja kennen, also so wie wir eben zu Hause kochen mit natürlichen Zutaten oder auch wie in der Küche eben gekocht wird in Restaurants, das ist unser Vorbild. Und jetzt überlegen wir mal, wie können wir das hinbekommen, auch im großen Maßstab umzusetzen. Und das klingt jetzt vielleicht einfach, aber es hat eben tatsächlich über 2 Jahre gedauert, das dann so zu entwickeln, wirklich komplett sich von diesen ganzen Hilfsmitteln, Zusatzstoffen zu trennen und die Produkte vollkommen neu zu entwickeln und wirklich absolut nur noch natürliche Zutaten einzusetzen.
Und ist das Geheimrezept zum Erfolg dann die Art und Weise, wie es hergestellt wird, oder die Zutaten, die verwendet werden, oder beides? Oder was ist da sozusagen der Schlüssel, den man da entwickeln muss?
Ja, beides. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wir hatten dann zum Beispiel immer Carrageen in der Sahne. Carrageen ist etwas, was das Auframen der Sahne verhindert. Also die bleibt dann so homogen. Mhm. Und dieser Zusatzstoff Carrageen, der sorgt dafür, dass die Sahne homogen bleibt. Das in der Produktion geht das natürlich nicht, weil sonst würde ich ja immer nur den Rahmen nehmen und nachher die etwas flüssigere Konsistenz. Das heißt, wir mussten überlegen, wie können wir jetzt auf Carrageen verzichten? Und wir haben dann eben ein Rührwerk gebaut, wo die Sahne praktisch permanent gerührt wird und dadurch eben auch homogen bleibt und auch so verarbeitet werden kann. Und das war eben auch ein, es musste eben eine neue Maschine entwickelt werden, die so etwas eben ermöglicht. Und da gab es ganz viele Beispiele, nicht? Das ist die Rieselhilfe, die man im Salz hat. Früher hat man immer so diese kleinen Reiskörner gehabt, damit das Salz nicht verklumpt. Das sieht man heute gar nicht mehr, weil es in jedem Salz eben immer eine Rieselhilfe gibt. Das ist auch ein Zusatzstoff, der eingesetzt wird. Und auch das wollten wir nicht. Und wir mussten dann eben eine Salzmühle uns bauen, damit wir eben das Salz entklumpen, wenn es ankommt.
Das heißt, ihr musstet eure eigene Hardware, würde man heutzutage sagen, bauen.
Ja, wir mussten schon sehr, sehr viel an den Maschinen auch verändern. Wir machen zum Beispiel jetzt eine eigene Mehlschwitze. Das heißt, wenn man Soßen herstellt, dann wird ja ganz oft modifizierte Stärke eingesetzt. Diese modifizierte Stärke in der Industrie ist super einfach, weil sie kalt einfach eingesetzt werden kann. Aber es ist eben auch ein hochverarbeitetes Lebensmittel, extrem chemisch bearbeitet und führt immer dazu, wenn man das manchmal sieht in Restaurants auch, wenn die Soße kalt wird, dann wird sie so ein bisschen glibberig. Mhm. Das hat man vielleicht schon mal gesehen und das ist ein Zeichen dafür, dass eben modifizierte Stärke drin ist. Wenn man mal guckt auf Zutatenlisten, man sieht wirklich modifizierte Stärke überall und ist eigentlich wirklich so eine Art Tapetenkleister, der extrem bindet, aber auch extrem unnatürlich ist. Und auch das machen wir nicht, sondern wir nehmen eben eine klassische Mehlschwitze, wo wir wirklich Butter und Mehl mischen und das dann kochen lassen und durch das Kochen entwickelt sich dann eben diese Bindung, die Basis für jede Soße sind. So, und solche vielen kleinen Details brauchen eben auch entsprechende Maschinen, die das im großen Maßstab machen. Das ist natürlich was anderes, als das jetzt zu Hause im Kochtopf zu machen. Wir machen das schon in größeren Mengen. Aber es ist total interessant, dass man eben das auch hinbekommt. Und jedes Mal mussten wir uns dann überlegen, wie kann ich eben diese kleine Version aus dem Haushalt oder aus dem Restaurant in eine Großversion sozusagen umbauen. Und das haben wir eben über 2 Jahre dann hinbekommen, gemeinsam, und dann 2003 eingeführt.
Aber habt ihr denn vorher eine umfangreiche Marktrecherche gemacht, ob das, was ihr da zaubert, letztlich auch beim Konsumenten ankommt? Denn es ist ja eine Sache zu sagen, ja, dir war das nicht ganz geheuer, dass ihr solche Zutaten verwendet und dein Vertriebler sagt, ja, das würde ich auch nicht essen. Das ist ja eine Sache, anekdotische Umfrage, aber die ganzen Investitionen müssen sich dann auch rechnen und so weiter und so fort. Und das Produkt steigt tendenziell im Preis. Ja. Also solche Sachen, ein Riesenrisiko. Habt ihr euch vorher abgesichert oder seid ihr sozusagen mit offenem Visier ins Rennen gegangen?
Nee, wir haben uns schon abgesichert. Wir haben den Konsumenten schon gefragt, ob sie das gut finden. Und natürlich fanden es alle gut. Das Problem ist dabei immer, dass wenn es dann um den Preis geht, dann ist immer...
Sie bei erneuerbaren Energien, ne? Finden alle gut, aber extra bezahlen.
Ja. Genau. Und das war auch damals so. Also die Umfragen waren super. Jeder hat gesagt, auf jeden Fall, und das ist genau das, was ich auch essen möchte. Aber die Realität ist dann eben anders, wenn es dann eben plötzlich 20 Cent teurer ist, dann überlegen die Leute sich das trotzdem. Aber natürlich auch, weil sie es gar nicht so schnell verstanden haben, was wir eigentlich geändert haben. Das war auch nicht so einfach, das im großen Maßstab zu kommunizieren.
Aber war die Preise wirklich, ging es nur um 20, 30 Cent, also in dieser Spanne?
Es waren,
und da sind die Leute schon sensitiv, da ist schon die Schmerzgrenze.
Ja, also das war natürlich jetzt vor 22 Jahren, da war nochmal, glaube ich, das Thema möglichst günstig essen, war da noch stärkerer Fokus. Heute ist es ja durch die Corona-Situation, sind die Leute schon gesundheitsbewusster, würde ich sagen. Ich glaube, die Leute sind auch interessierter mehr an Essen, als sie es früher waren. Gibt schon einen Wandel, aber eben auch nicht alle. Also es sind sicher ein Teil der Leute, die mehr Interesse haben, aber viele gucken nach wie vor beim Essen auch extrem eigentlich nur auf den Preis.
Mhm. Hast du denn wahrgenommen, dass sich die Industrie im Allgemeinen auch ein bisschen in die Richtung entwickelt hat? Eure Konkurrenten beispielsweise, dass sie ähnliche Programme, ähnliche Sortimente jetzt haben? Oder seid ihr nach wie vor so mehr allein auf weiter Flur?
Wir sind tatsächlich wirklich noch ziemlich allein dabei. Und das liegt hauptsächlich daran, dass das Lebensmittelgesetz so intransparent ist, dass es eigentlich der Industrie keinen Vorteil gibt, diese Veränderungen zu tun. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel mit dem Beispiel Carrageen von eben, wenn ich Carrageen einsetze, dann muss ich es nicht deklarieren auf der Zutatenliste. Das heißt also, diese sehr, sehr viele Dinge, von denen, die wir tun, können wir gar nicht so differenziert auf den Zutatenlisten oder auf den Verpackungen entsprechend.
Weil die Liste sonst unendlich lang wäre.
Weil die Lobby der Industrie versucht, das Lebensmittelgesetz intransparent zu machen.
Okay.
Weil sie natürlich diese ganzen Zusatzstoffe gerne harmlos oder möglichst gar nicht deklarieren wollen. Mhm. und dafür sorgen, dass eben das Lebensmittelgesetz das auch ermöglicht. Also ein anderes Beispiel ist zum Beispiel eben dieses, was man als natürliches Aroma bezeichnen darf. Das klingt ja irgendwie so, als wäre es dann tatsächlich aus der Zutat, ja, die man auch aromatisiert. Das hat aber damit nie was zu tun. Also es hat grundsätzlich ist es bei natürlichen Aromen nur der Ausgangsstoff, der irgendwann mal natürlich war. Also wenn ich jetzt ein Stück Holz nehme und ich mache damit irgendwie ein Erdbeeraroma, dann darf ich das als natürliches Aroma bezeichnen. Und natürlich, jeder Konsument, der das liest, der denkt, klar, das kommt dann eben aus der Erdbeere. Weil steht da natürlich drauf.
Das ist genau extra so konzipiert, weil man weiß, dass der normale Endverbraucher im Supermarkt den Unterschied nicht weiß.
Genau. Ja. Und dem Gesetzgeber wird dann erklärt, naja, aber das Holz war doch natürlich, deshalb kann es doch natürlich bezeichnet werden. Ja, aber es hat natürlich nichts damit zu tun. Und es führt eben aber dazu, dass man eben nicht mal ein Hundertstel der Kosten hat, wenn man eben das Aroma einsetzt, anstatt die echte Erdbeere. Und damit hat man natürlich als Industrie einen enormen Anreiz, diese Aromen zu nutzen, weil ich sie harmlos darstellen kann auf den Zutatenlisten und gleichzeitig extrem viel Geld spare. Mhm. Und wenn man das als Konsument nicht erkennt, dass es da einen riesen Unterschied gibt zwischen den echten Zutaten oder dem echten Käse wie bei uns oder den und im Gegensatz dazu eben den Aromen, dann entscheide ich natürlich im Zweifel nach dem Preis, weil ich sage, dann kaufe ich eben das günstigste, weil irgendwie klingt das ja alles gleich.
Ja.
So, und damit ermöglicht eigentlich das Gesetz den Lebensmittelherstellern auch solche Produkte in den Markt zu bringen, die das eben nicht wirklich klar kommunizieren und die Verbraucher bleiben ziemlich im Dunkeln und im Zweifel entscheiden sich dann eben nach dem Preis.
Aber für euer Geschäftsmodell ist es jetzt nicht schädlich, denn je mehr Intransparenz es gibt, desto mehr wird euch die Bühne bereitet, sozusagen als Alleinstellungsmerkmal da zu bleiben, wo ihr seid, als einziger Hersteller, der diesen Pfad geht. Als Beispiel, wenn jetzt alle anderen gezwungen werden, genau denselben Weg einzuschlagen wie ihr, dann ginge euer Alleinstellungsmerkmal.
Das nicht, aber was für uns deutlich besser wäre, wenn alle besser deklarieren müssten, was tatsächlich in den Produkten drin ist.
Ja.
Also wenn die Leute deklarieren müssten, dass da Rieselhilfe und Carrageen drin ist oder dass eben ein Aroma nicht wirklich natürlich ist, sondern eben künstlich ist, dann hätten wir einen wesentlich gerechteren Wettbewerb. Mhm. Dann würden auch viel mehr Hersteller so etwas machen wie wir.
Mhm.
Aber da sie diesen Vorteil nicht sozusagen kommunizieren können, ist es für wahnsinnig viele Hersteller, glaube ich, keine Option, das zu tun. Und deshalb glaube ich nach wie vor, dass nur ein ganz kleiner Teil der Menschen überhaupt versteht, dass wir wirklich die Dinge deutlich anders machen. Die meisten, würde ich immer noch sagen, die Mehrheit erkennt das im Detail gar nicht.
Hast du denn die Hoffnung aufgegeben, dass die Politik auch nochmal gegensteuert und auch wirklich das Gesetz
ändert? Ehrlich gesagt, wir hatten die Hoffnung, dass mit den Grünen in der letzten Regierung das passiert, weil die das auch immer gesagt haben. Wir hatten auch ganz oft mit der Politik darüber geredet. Die fanden das alles richtig, die Forderung. Wir haben auch auf der eigenen Webseite von Froster haben wir eine Petition, wo man unterschreiben kann, weil wir genau diese Forderung an die Politik gestellt haben. Alle Politiker, mit denen wir geredet haben, haben immer gesagt, ja richtig, muss man unbedingt machen. Aber es wird dann irgendwann, wenn es dann sozusagen zum Spur kommt, dann wird dann immer mit Europa abgewogen und dann immer gesagt, ja, wir würden das zwar gerne machen, aber wir kriegen ja die anderen europäischen Länder nicht und wir müssen das ja als EU gemeinsam tun. Mhm. Und ehrlich gesagt, für uns ist das eine sehr einfache Ausrede. Deutschland hat ja in der EU schon ein großes Gewicht. Wenn sie es aber niemals zum Thema machen, dann wird eben auch nichts passieren. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn man sich heute anguckt, was sind so Trends auch in der Gesundheit von Menschen, dann ist Lebensmittel ein Riesenthema und die Leute ernähren sich eben immer mehr mit hochverarbeiteten Lebensmitteln. Und wenn die eben nicht gut produziert sind und mit vielen Zusatzstoffen produziert werden, dann ist es per Definition eben nicht gesund. Und deshalb glaube ich, müsste das Recht, das Lebensmittelgesetz deutlich strenger sein, damit eben Verbraucher sich viel besser orientieren können und dann auch solche Produkte eben weniger kaufen und vielleicht öfter mal selbst kochen, beziehungsweise sich dann Produkte kaufen, die eben diese Zusatzstoffe nicht einsetzen. Mhm.
Aber für euch lief es in den letzten Jahren eigentlich sehr gut, ne? Geschäftsverlauf
ist
sehr, sehr gesund. Gesundes Wachstum, Umsatzwachstum, Gewinnwachstum.
Genau, ja, also wir sind ja jetzt auch keine Riesenfirma. Also innerhalb des gesamten Lebensmittelmarktes sind wir ja winzig. Und da gibt es natürlich schon einige, die schon verstanden haben, dass wir das anders machen, die das auch überzeugt. Und von denen gibt es, glaube ich, immer ein bisschen mehr. Und die verstehen das auch und kaufen die Produkte. Und das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich sehr gut entwickelt.
Ja, wo du gerade erwähnst, dass ihr nicht die Größten seid, eher zu den kleineren Playern im gesamten Lebensmittelgeschäft zählt.
Genau.
Wie überlebt man denn in dieser Größe? Gibt es nicht irgendwann so den Drang, man muss größer werden, um Skaleneffekte und im Einkaufen ein besseres Gewicht zu haben, um auch die Kosten kontrollieren zu können und so weiter? Wie überlebt man in diesem, in diesem Raum, in dem ihr da unterwegs seid?
Ja, ich wir sind, glaube ich, insgesamt immer noch in dieser Kategorie der Tiefkühlkost dann noch einigermaßen groß, dass wir auch schon einige Skaleneffekte haben. Aber natürlich, wenn wir wirklich erfolgreich sein wollen, dann müssen wir natürlich auch weiter wachsen, das ist auch klar. Und wir könnten natürlich auch noch günstiger werden, wenn wir dann eben nochmal deutlich größer wären. Das würde schon helfen. Aber wir können das eben auch nicht tun, einfach nur, indem wir jetzt noch mehr Werbung machen oder die Preise senken, sondern das muss eben letztlich sich so aus dem Markt auch entwickeln.
Jetzt seid ihr ein inhabergeführtes Unternehmen. Was macht das mit dem Unternehmen selber auch in Bezug auf die Ziele, die man sich setzt? Ihr seid das nicht unter diesem Zwang, jetzt irgendwie Weltherrschaft und globale Expansion muss nicht in eurem Plan stehen. Nee. Was macht das mit einem Unternehmen, wenn man so denken kann wie eine Inhaberfamilie?
Nee, ich glaube, also wir sind ja eine Aktiengesellschaft, wir haben auch 40% freie Aktionäre und gleichzeitig können wir natürlich viele Entscheidungen auch treffen, aber das oberste Ziel ist immer, dass wir Produkte herstellen, die wir auch selbst gerne essen. Mhm. Also, dass wir wirklich komplett dahinter stehen und dass wir einfach überzeugt sind von dem, was wir tun. Und das ist eigentlich auch egal, ob es jetzt das Produkt selbst ist, das Rezept ist, die Zutaten sind. Es geht eben auch in Bereiche, wie wir eben unsere Energie herstellen, dass wir eben mehr auf erneuerbare Energie jetzt setzen oder dass wir auch andere Dinge tun, die wir sehr transparent tun, nicht? Zum Beispiel, dass wir eben auf jeder Packung darstellen, wo die Zutaten herkommen, aus welchen Ländern. Das muss man ja gesetzlich nicht, aber das kann man eben bei uns
nachlesen. Was ich auch nie verstanden habe. Ich möchte sehr, sehr gerne wissen, wo meine Zutaten herkommen.
Eben, ich weiß es bei jeder Jeans. Wenn du einen frischen Apfel kaufst oder eine frische Tomate, dann muss auch stehen, aus welchem Land es kommt. Aber sobald es eben verarbeitete Lebensmittel sind, muss es nicht mehr draufstehen. Auch das macht gesetzlich überhaupt keinen Sinn. Es ist vollkommen absurd, dass das nicht so ist und ist eigentlich auch wieder ein Zeichen dafür, dass die Lebensmittellobby es eben schafft, den Gesetzgeber so zu steuern, dass eben das möglichst alles intransparent ist.
Ja. Jetzt habt ihr seit dem großen Moment dann 2003 einiges richtig gemacht. Gibt es auch rückblickend noch ein paar prominente Fehlschläge oder Dinge, wo du sagst, die hätten wir uns auch verkneifen können?
Ja, wir hatten ja vor, glaube ich, inzwischen 4 Jahren mal angekündigt, dass wir alle Packungen auf Papier umstellen. Das hatten wir uns einfacher vorgestellt, als es ist. Wir haben aber dann erlebt, dass nach dieser ersten Umstellung, dass die Produkte doch nach einer gewissen Zeit, zumindest bei manchen Produkten in der Tiefkühltruhe, dann eben auch bestimmte Zutaten dann durch das Papier durchgehen. Also zum Beispiel sowas wie rote Beete, Sojasauce, die gingen dann teilweise durch das Papier durch und haben dann auch die Optik eben deutlich schlecht beeinflusst und dann sahen die Produkte nicht mehr gut aus und das hatten wir in der Zeit, in der wir das entwickelt hatten, nicht erkannt, weil wir eben nicht diese Langfriststudien machen konnten. Und dann mussten wir tatsächlich da ziemlich zurückrudern, haben sehr, sehr viel Geld ausgegeben im ersten Schritt und mussten jetzt nochmal ein bisschen wieder auf die Bremse drücken und nochmal neue Packungen entwickeln, neues Papier. Inzwischen haben wir aber ein Papier, was wir jetzt haben, was wirklich das meiste wirklich ermöglicht, sodass wir immer noch das Ziel haben, dass wir irgendwann alle Produkte in Papierverpackung haben.
Ihr bleibt dran sozusagen.
Genau. Und das Einzige, was auch interessant ist bei dem, ist ja, dass Papier nicht per se besser ist, aber die Recyclingquote ist eben beim Papier bei 80% in Deutschland und bei Plastik nur bei 20%. Mhm. Und durch dieses hohe Recycling von Papier macht eben eine Papierverpackung aus Umweltgesichtspunkten deutlich viel mehr Sinn als eben eine Plastikverpackung.
Was war rückblickend das erfolgreichste Projekt? Produktlaunch oder Neuerung?
Also Fischstäbchen war sicher eins, was wirklich sehr gut funktioniert hat. Es liegt auch daran, dass wir eben das Frittieröl in unserer Fritteuse sehr oft wechseln und sehr gut filtern. Und damit ist eben diese Frische des Öls sorgt auch dafür für besseren Geschmack, aber auch dafür, dass eben die Werte deutlich besser sind. Deshalb haben wir eben auch da den Testsieger bekommen. Und ansonsten so ein bisschen diese traditionellen Gerichte, die haben wir ein bisschen immer wir kommen ja immer so aus dieser Paella, internationale Gerichte, Bami Goreng, Nasi Goreng, und haben uns dann um die deutsche Küche gar nicht so gekümmert. Aber heute ist tatsächlich unser größtes Produkt Hühnerfrikassee.
Also super lecker, übrigens, muss ich an dieser Stelle mal sagen, habe ich selbst im Gefrierfach.
Genau, das ist so ein klassisches deutsches Gericht, was wir immer gedacht hatten, ist eigentlich gar nicht so beliebt, aber ist heute noch vor den Fischstäbchen sogar noch der Bestseller.
Ja. Wie geht ihr bei Innovationen vor? Beispielsweise neue Gerichte pro Jahr. Habt ihr so eine bestimmte Metrics, also so Kennzahlen, wo ihr vor einem pro Jahr neue Innovationen, Produktinnovationen?
Ja. Also wir haben so ein paar Grundregeln. Wir wollen insgesamt den Anteil vom Fleisch oder von tierischen Proteinen reduzieren. Mhm. Das heißt also, wir wollen im Gesamtmix der Innovationen immer etwas weniger tierische Proteine haben als vorher. Dadurch sind auch gerade Produkte, vegane Produkte oder vegetarische Produkte, haben einen größeren Stellenwert in der Neuentwicklung. Und gleichzeitig gucken wir uns eben immer sehr stark auch in den Restaurants an, was so die Trends sind, nicht? Also zum Beispiel aktuell gibt es die koreanische Küche, die sich unheimlich stark entwickelt. Früher war das ja alles irgendwie asiatisch. Heute differenziert sich das eben zwischen Thailand, Vietnam, Korea. Und da gibt es auch wirklich interessante Dinge, die ich auch noch nicht so kannte und die wir dann eben auch mitentwickeln. Und ansonsten ist bei uns so, dass eigentlich jeder Ideen einbringen kann und wir die bewerten, testen und dann uns entsprechend auch entscheiden.
Dieser Trend weg vom tierischen Protein oder tierischen Zutaten, ist der getrieben dadurch, was der Endverbraucher will? Oder ist es eure eigene Überzeugung, weil ihr meint, wir sollten weniger tierisches Protein zu uns nehmen?
Also wir wollen ja insgesamt, dass wir unseren Einfluss auf das Klima verbessern, sagen wir mal, nicht? Unser Umweltbewusstsein wollen wir auch weiter steigern und da gehört natürlich auch dazu, dass das Produktmix richtig ist. Und ich meine, insgesamt ist es sowohl für die Gesundheit als auch für das Klima besser, etwas weniger Fleisch zu essen. Und das versuchen wir. Und der Anspruch ist ja, dass die Produkte trotzdem so gut schmecken, dass das jetzt nicht irgendwie fehlt, sondern dass man das eben genauso gerne isst, wie als wenn dort Fleisch drin wäre. Oder manchmal geht es ja auch nur darum, dass man den Fleischanteil vielleicht ein bisschen reduziert. Mhm. Aber das ist ja auch nur ein Anspruch. Wichtig ist am Ende natürlich, dass das Produkt wirklich super gut schmeckt und dass wir eben dem Reinheitsgebot auch treu bleiben.
Ja. Was sind eure großen Herausforderungen aktuell?
Ja, ich glaube nach wie vor, das Thema Lieferkette ist immer noch ein Thema. Ja. Also wir merken, dass wir durch Klimawandel natürlich auch öfter mal Schwierigkeiten haben, bestimmte geplante Ernten so durchzuführen, wie wir es geplant haben. Also wir bauen ja 10.000 Tonnen Erbsen selbst an, sehr viel Bohnen und Karotten auch und da kommt und Spinat auch. Also es sind auch Dinge, die natürlich geplant werden.
Hier in Deutschland und Polen oder was?
In Deutschland, also in Deutschland. Bobenheim und in Lommatzsch in Sachsen. Und wir merken, dass einfach das Klima schon deutlich weniger vorhersehbar ist, dass es deutlich wärmer wird und dass dadurch eben auch bestimmte Gemüsesorten anders oder auch zu anderen Zeiten wachsen, aber dass es eben auch deutlich öfter mal Ernteausfälle gibt.
Macht ihr also selbst schon die Erfahrung, obwohl ihr hier in Deutschland tatsächlich vor der Haustür sozusagen das anbaut?
Ja. Und deshalb müssen wir natürlich auch immer mehr an uns Alternativen überlegen, wo können wir auch sonst Gemüse noch kaufen, wenn es mal hier nicht funktioniert oder wenn die Mengen deutlich kleiner sind. Das macht es schon deutlich komplexer. Also das ist sicher ein Thema, das andere Thema ist.
Aber kurz zum Thema Lieferketten. Sind eure Lieferketten zum größten Teil lokale Lieferketten? Ich meine, ihr habt auch viele Gewürze beispielsweise, die in Asien wahrscheinlich gesourced werden.
Genau, wir kaufen, oder Afrika. Genau, wir kaufen viel im Ausland auch. Klar, Ananas wird hier nicht so schnell wachsen. Ja. Mangos, Pfeffer, also natürlich sehr viel. Wir haben insgesamt 25 Lieferländer weltweit.
Aber in Bezug auf Volumen ist es eher ein kleinerer Anteil. Der Großteil der Zutaten kommen aus Deutschland?
Also Fisch kommt auch nicht mehr aus Europa, das kommt ja im Wesentlichen aus Alaska. Gemüse kommt schon noch zum Großteil aus Deutschland und auch aus Europa, also die großen Mengen.
Ja, und jetzt die aktuelle Debatte, alles was mit Handelskrieg und Zöllen zu tun hat, betrifft euch nicht unmittelbar, aber kann euch auch einen Fallstrick bereiten, der Moment beispielsweise, wenn Lieferanten in Asien so stark betroffen sind, dass sie irgendwie sich verabschieden vom Markt beispielsweise. Aber es gibt sicherlich noch weitere Einflüsse.
Ja, es ist sicher schwer vorhersehbar, würde ich sagen. Nicht? Also es kann mehr oder weniger alles passieren. Ja. Deshalb versuchen wir eben auch mindestens für jede Zutat immer mindestens 3 Lieferländer zu haben, damit man eben bei bestimmten Ausfällen dann eben vorbereitet ist.
Ja, vor allem sind ja auch frische Lebensmittel. Große Vorratshaltung ist auch nicht so richtig gut möglich. Oder wie viel Vorrat habt ihr jeweils?
Naja, wir können ja tief kühlen. Also wir frieren ja sofort nach der Ernte ein. Mhm. Und natürlich können wir eben, da sich das ja auch hält, können wir schon auch so 3-4 Monate Vorrat halten bei uns.
Und das wird hier gelagert, nah an der Produktion sozusagen?
Genau, ja.
Okay, ich hatte dich unterbrochen. Du hast eine weitere große Herausforderung außerhalb der Lieferketten oder was in der Lieferkette?
Ach so, ja, nee, das zweite große Thema oder auch eine Chance, würde ich sagen, ist eben das Thema, wie man die Energie auf erneuerbare Energie umstellt. Mhm. Wir bauen jetzt einen großen Solarpark in Sachsen, in Lommatzsch.
Ich kann mir vorstellen, riesiger Energiebedarf, ne? Bei tiefgekühlten
Lebensmittelproduktion. Zum Beispiel dann, wenn wir eben jetzt Erbsen ernten, innerhalb von 6 Wochen 10.000 Tonnen Erbsen einfrieren, dann wird natürlich von 20 Grad das auf minus 20 runtergefroren. Das Gute ist, dass in genau der Zeit die Sonne besonders stark scheint, weil das ja im Sommer ist. Das heißt also, unser Bedarf deckt sich eigentlich sehr gut mit der Produktion der Energie.
Also macht perfekten Sinn,
und die Energie selber zu erzeugen. Macht das total viel Sinn. Und dann können wir, wenn wir diesen Solarpark haben, ab nächstem Jahr können wir auch zu 100% die gesamte Energie über diesen Solarpark dann tatsächlich abdecken. Nur im Winter brauchen wir noch ein bisschen Windenergie. Da bauen wir zum Beispiel hier in Bremerhaven jetzt ein Windrad, was dann auch für das Werk in Bremerhaven im ersten Schritt so 10% des Energiebedarfs deckt. Und das Zweite, was auch total interessant ist, dass wir hier eine Klimakooperation am Fischereihafen in Bremerhaven haben, wo wir 40 Unternehmen haben, die sich hier zusammengeschlossen haben. Und wenn Unternehmen sich zusammenschließen, die ja einen ganz unterschiedlichen Energiebedarf haben zu unterschiedlichen Zeitpunkten und andere Saisonalitäten, dann hat man insgesamt ja eine viel stabilere Energieabnahme und die kann man dann mit erneuerbaren Energien viel einfacher decken, als wenn jetzt jede Einzelfirma versucht, das Problem mit erneuerbarer Energie zu lösen. Das heißt also, dieses Bündeln der Bedarfe und dann das hinzubekommen, dass man das dann abdeckt mit erneuerbarer Energie, ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Weg. Und da werden wir dieses Jahr noch eine Vereinbarung unterschreiben mit diesen 40 Firmen, die hier am Fischereihafen sind.
Ja, spannend.
Sodass wir dann bis 2030 dann Net Zero sein wollen.
Das ist inzwischen auch schon sehr divers hier, ne? Hier ist Windkraft beispielsweise.
Genau. Ja, also wir haben hier ja direkt Nachbarn, die machen eben Holz. Mhm. Dann haben wir welche, die machen Kacheln. wir haben die Deutsche See, die Tiefkühl auch macht, aber eben auch Frischfisch. Und das sind alles Firmen, die völlig zu unterschiedlichen Zeiten eben Energie brauchen. Dadurch können wir mit Wind, Solar und auch Geothermie können wir diese gebündelten Bedarfe dann sehr gut abdecken.
Mhm. Wir sind ja ein globaler Podcast, Go Global, sprechen oft über globale Themen.
Ja.
Inwieweit spielt Expansion in zusätzliche europäische Märkte für euch eine Rolle? Ihr seid in Deutschland sehr, sehr aktiv, Polen und ein paar osteuropäischen Ländern, aber Übersee beispielsweise, USA, nie ein Thema gewesen.
Genau.
Ja. Andere Länder in Europa, Italien, Frankreich.
Ja. Also Italien ist unser zweitgrößter Markt nach Deutschland mit Abstand. Also Italien ist sehr groß für uns und es wächst auch tatsächlich in Italien sehr, sehr gut. Aber grundsätzlich glauben wir natürlich, dass wir in allen Ländern dieses Thema keine Zusatzstoffe, natürlichere Lebensmittel, dass das in allen Ländern der Welt eigentlich, zumindest in allen Industrien.
Skandinavien würde ich beispielsweise behaupten.
Das ist
attraktiv.
Genau, absolut. Ja,
aber bisher noch nicht so richtig euer.
Genau, aber wir müssen das natürlich auch dann immer, also wir können das Land für Land auch nur machen. Wir haben jetzt gerade mit Österreich und der Schweiz angefangen. Mhm. Italien ist auch noch im Aufbau, ist auch noch insgesamt noch relativ klein. Mhm. Und es lohnt sich auch dann, sich auf solche Länder zu fokussieren. Wir könnten jetzt nicht irgendwie 10 Länder auf einmal machen. Das würde uns dann irgendwie überfordern. Da müssen wir schon gucken, dass wir das auch finanziert bekommen. Weil es nützt auch nichts, in ein Land zu gehen, ohne dann auch wirklich die Dinge da im Budget zu haben, um das auch zu bewerben. Also man muss dieses Thema, was ja schon ein bisschen komplex ist, muss man eben auch vielen Konsumenten erklären. Und das braucht dann eben auch ein relativ hohes Budget.
Ja, wir haben vorhin über die Maschinen gesprochen, über die Fertigungstechnik, die so wichtig sind für euch. Wie sieht es mit dem Know-how der Menschen aus, der Mitarbeitenden bei euch? Mhm. Inwiefern spielt das eine Rolle? Wie viele Leute sind eigentlich in so einer Produktion? Ja. Wie wichtig ist der Faktor Mensch für euch eigentlich?
Ja, auch sehr wichtig. Also gerade in der Produktion, da wird ja auch immer mehr automatisiert, weil viele Tätigkeiten einfach noch sehr, sehr manuell sind und eigentlich auch nicht wirklich sinnvoll sind. Und da wird also auch immer mehr werden Mitarbeiter gebraucht, die gut ausgebildet sind, die sich mit Technik gut auskennen. Und wir suchen gerade hier in Bremerhaven sehr viele Leute noch. Also aktuell wollen wir eben unsere Maschinen auch an den Wochenenden laufen lassen, auch über Nacht mehr laufen lassen, weil wir eben...
Weil das Geschäft brummt.
Weil wir im Moment tatsächlich in der Produktion gar nicht so richtig hinterherkommen. Und wir müssen und wollen gerade an den Wochenenden mehr produzieren.
Und dafür, das ist doch mal ein Signal. Hier ist eine Firma, da brummt es, die können gar nicht hinterherkommen und es gibt Jobs, hochqualifizierte Jobs.
Genau.
Das sind ja keine Mindestlohn, keine unqualifizierten Mitarbeiter, die gibt es vielleicht auch, aber in erster Linie sucht ihr qualifizierte Mitarbeiter.
Qualifizierte Mitarbeiter in der Produktion, die auch bereit sind, eben auch am Wochenende zu arbeiten.
Okay, und ist das ein Knackpunkt?
Das ist schon wichtig, weil wir haben viele sehr, sagen wir mal, traditionell Mitarbeiter, die lange hier sind, die das einfach nicht wollen, weil sie familiär das irgendwie anders organisiert haben. Und bei den neuen Mitarbeitern wollen wir eben schauen, dass sie auch diese Bereitschaft haben, auch an den Wochenenden zu arbeiten.
Und diese Maschinen, wenn die am Wochenende laufen, müssen tatsächlich von vielen Menschen betreut werden. Ist da noch viel manuelle Arbeit dabei bei den Maschinen selber? Oder?
Ja, ich sage mal so ein Beispiel, wenn man jetzt am Wochenende eine Fischstäbchenmaschine laufen lässt, dann braucht man insgesamt mit Lager und was alles dazu gehört, braucht man 20 Leute. Und das sind ja schon auch 20 Leute, die genau wissen, wie eben so eine Maschine, so eine ziemlich...
Okay, aber das ist jetzt noch überschaubar. 20, ich hätte jetzt gedacht, du redest von ein paar hundert, also 20
ist noch... Aber das ist auch nur eine Linie dann. Dann habe ich nur die Linie und wir haben ja insgesamt hier 20 Linien.
Verstanden,
Also wenn ich dann 20 mal 20 sind schon 400.
Okay.
So, also insofern, wir brauchen schon Leute, die und mehr Leute, die das eben können, die auch dazu Lust haben und die auch gerade sich so ein bisschen mit dem Produkt identifizieren, die eben Lust haben, dass sie wirklich auch gute Lebensmittel anders produzieren, als es sonst in der Lebensmittelindustrie üblich ist.
Was ist denn dein bester Pitch für jemanden, der zuhört, der sagt, könnte ich mir mal anschauen, was ist denn dein bester Pitch, warum jemand am Wochenende hier an der Fischstäbchenmaschine arbeiten sollte?
Ich glaube einfach, grundsätzlich ist ja, wachsen wir gut. Wir dadurch durch das Wachstum, glaube ich, haben wir auch immer wieder Chancen, uns Mitarbeitern weitere Jobs und Entwicklungsmöglichkeiten anzubieten. Und ist, glaube ich, auch ein relativ sicherer Job, weil die Lebensmittelindustrie ist ja jetzt grundsätzlich auch keine, die nun irgendwie ständig auf und ab geht, sondern ist eigentlich eine relativ stabile, sichere Industrie. Und innerhalb dieser Industrie, glaube ich, wachsen wir gut und haben eben auch viele Möglichkeiten, sich dann hier Karriere zu machen.
Mhm. Was gibt es für Möglichkeiten, jetzt mal auf Management-Ebene beispielsweise, was gibt es da für Programme und Möglichkeiten, irgendwie auch hier auch Karriere zu machen, wenn man nochmal einen Schritt drüber geht, nicht nur ein Facharbeiter, sondern tatsächlich Management-Ebene?
Ja, gibt es auch. Also auch da kommt eben immer darauf an, dass man auch Lust hat, mitzumachen und Interesse hat. Aber wir suchen in vielen Bereichen, ob es Logistik ist oder auch Controlling, Marketing, immer Leute, sind auch aktuell Jobs ausgeschrieben. Also einfach mal die Webseite besuchen, froster.de, da steht es auch im Detail drin.
Und dann kann man sich zum Beispiel aussuchen, ob man in Hamburg arbeiten will oder in Bremerhaven?
Genau, also auch da sind wir relativ flexibel, wo man arbeitet. Das ist eigentlich für uns heute nicht mehr so ein großes Thema.
Ja, jetzt haben wir ja vorhin schon erwähnt, dass dein Vater die Firma von deinem Vater übernommen hat, du die Führung übernommen hast sozusagen von deinem Vater. Wie sieht es mit der nächsten Generation aus? Steht dich schon in den Startlöchern? Oder sind die ganz entspannt?
Nee, meine Kinder sind noch klein, das ist jetzt nicht so ein Thema aktuell, aber da sind wir auch genau wie mein Vater, glaube ich, war. Wir sind da nie so, dass wir irgendjemandem irgendwas irgendwie überreden würden zu irgendwas, sondern ich glaube, das muss sich automatisch entwickeln, wenn jemand Interesse hat, aber muss eben auch qualifiziert sein. Und ob es dann jemand extern ist oder intern, das muss sich hauptsächlich danach richten, wie gut jemand das kann.
Aber es ist schon das Bestreben, das so ein bisschen in der Kontrolle von der Familie zu halten? Oder ich meine, könnt ihr auch drüber nachdenken, ob man nicht mal einen größeren Anteil verkauft und ein bisschen weiter zurückzieht aus dem Geschäft?
Nein, grundsätzlich, also wir kaufen nichts, wir verkaufen auch nichts. Also
das ist spannend. Übrigens, Akquisitionen haben noch nie eine Rolle gespielt für euch?
Doch, wir haben...
In kleinen Rahmen?
Also wir haben eben dieses Werk von Unilever gekauft
in richtig.
Polen, das ist aber schon lange her. Und die Marke in Italien, die haben wir vor 8 Jahren gekauft und das war für uns auch der Start in Italien, da unser Markengeschäft aufzubauen.
Ja, aber wenn du mal die Zeit vorspult, die nächsten 10 Jahre, wo siehst du Froster in 10 Jahren, 2035?
Also ich glaube, wir werden noch in anderen Ländern sein und ich glaube, wir werden auch, also innerhalb von Deutschland haben wir aktuell noch nicht mal die Hälfte der Menschen, die Froster-Produkte kaufen. Das heißt also, selbst hier haben wir noch locker die Möglichkeit, uns zu verdoppeln.
Heißt man einfach, das Glas ist aber auch halb voll. Die Hälfte der Verbraucher kennen und kaufen
Froster-Produkte. Haben schon irgendwann mal Froster gekauft.
Haben schon irgendwann mal Froster
gekauft. Genau, okay. Aber die Hälfte eben noch nicht.
Ja. Die bleiben bei ihren künstlichen Zutaten.
Wahrscheinlich, ja.
Felix, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Finde es super, super spannend. Schön, wieder zurückzukehren zu den Wurzeln sozusagen Bremerhaven und zu sehen, dass hier ein sehr, sehr florierendes, modernes Unternehmen ist, das den richtigen Weg gegangen ist. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Danke.
So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast mit Felix Ahlers, dem CEO von Frosta. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den Go Global Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.